Liebe Gemeinde, wenn wir es mit den Texten der Bibel zu tun bekommen, dann ist es so, als würden wir plötzlich in einen heiligen Raum eintreten. Natürlich, auch weltlich, auch säkulare Bücher können uns in andere Länder und in andere Zeiten entführen. Und dann begeben wir uns gedanklich oft in eine andere Welt. Aber bei der Bibel ist das noch etwas ganz anderes. Wenn wir diesen Worten Gottes begegnen, dann passiert nicht nur etwas in unserer Fantasie, dann geht es nicht einfach um eine Sache in unseren Gedanken, sondern da begegnen wir einer Wirklichkeit, nämlich Gott selbst. Heute Morgen haben wir einen Bibelabschnitt vor uns, der wird nochmal zusätzlich dadurch hervorgehoben, dass er uns auf ganz besonderem Wege erreichte, auf ganz besonders spektakulärem Wege. Wir haben das letzten Sonntag gesehen, wie das passiert ist bei unserer Predigt über Daniel 10. Da sprachen wir, was selten vorkommt, über Engel. Sie erinnern sich dran. Als Daniel diese Botschaft erhielt, auf die wir heute und an den nächsten beiden Sonntagen noch zu sprechen kommen, auf die wir heute und in den nächsten Wochen noch hören wollen, da hat der lebendige Gott eigens einen Boten, einen Engel geschickt, um den Daniel über diese Botschaft zu unterrichten. In anderen Situationen hat Gott es ihm auf andere Weise gegeben, aber hier extra durch einen Boten. In Daniel 10, Vers 14 hieß es nun, aber komme ich, also dieser Engel, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht, was ich dir zeige, geht auf ferne Zeit. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, es gibt Engel, die als Diener Gottes tätig sind, auch wenn die Bibel davon nur sehr selten redet. Und es gibt Dämonen, die im Auftrag des Teufels unterwegs sind. Und in der unsichtbaren Welt spielt sich ein Kampf ab, von dem wir zwar nichts direkt mitbekommen, dessen Auswirkungen unser Leben aber sehr stark betreffen. Und wie Gott durch einen Engel diese Nachricht dem Daniel zukommen lassen wollte, so hat der Teufel durch seinen Boten alles dran gesetzt, das zu verhindern, dass Daniel diese Informationen aus Daniel 11 erhielt. Interessantes Faktum. Da stand in Kapitel 10, Vers 13, aber der Engelfürst des Königreichs Persien, also ein Engel, hat mir 21 Tage widerstanden. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben. Da quietscht die Heizung ein wenig und ist jetzt auch ruhig. Und wir fragen, warum nur? Warum war das so? Was ist das Besondere an diesen Versen, dass Gottes Engel sie dem Daniel und dadurch auch uns bringen soll? Und dass die Finsternis und ihre Mächte das auf alle Fälle verhindern will. Das müssen wir herausbekommen heute Morgen. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick, da liest sich dieses Kapitel, Sie haben vielleicht schon mal reingeguckt in Ihren Gottesdienstzettel, da liest sich dieses Kapitel fast wie eine Seite aus unseren Geschichtsbüchern. Nun haben wir ja am Wochenende mit den Ferien begonnen und ich will hier keine Albträume auslösen, aber dieser Text würde sich wunderbar für eine Geschichtsarbeit über die Jahrhunderte vor Christi Geburt eignen. Ganz hervorragend. Man müsste nur diesen Text vorlegen. Er enthält keine Namen und keine Jahreszahlen, aber er beschreibt ziemlich genau, was sich in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt zugetragen hat, bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts. So auf der Bühne der großen Politik. Und die Aufgabe der Schüler wäre dann, die richtigen Namen einzusetzen und womöglich noch durch Jahreszahlen zu ergänzen. Das wäre eine hochinteressante Geschichtsarbeit. Anregung für alle Lehrer. Das Ganze lässt sich natürlich auch hochspannend als, ich sag mal, Historienschinken inszenieren, also als Film. Ein Stoff, der für Hollywood wie gemacht ist. Sie können es also als Geschichtsarbeit haben oder als großes Kino, ganz wie Sie wollen. Und damit wäre das Spannendste immer noch nicht gesagt. Nämlich diese Information wurde dem Daniel bereits im Jahr 535 vor Christus mitgeteilt. Und dabei werden Ereignisse vorausgesagt, die zum Teil bis ins 2. Jahrhundert vor Christus hineinreichen. Bei einem so weiten Zeitraum hinweg, vom 6. Jahrhundert vorausgesagt bis ins 2. Jahrhundert vor Christus. Und manche haben gesagt, das kann einfach nicht sein, weil wir uns so etwas nicht vorstellen können. Und sie haben dann flugs das Buch Daniel verlegt ins 2. Jahrhundert vor Christus, weil es einfach zu exakt war. Aber das einzige Argument, was sie dafür hatten, das einzig wirkliche Argument war, dass sie sich nicht vorstellen konnten, wie es möglich sein sollte, so präzise, so genau Dinge vorherzusagen, die dann auf der für jeden einsehbaren politischen Bühne auch wirklich passiert sind. Steigen wir also gleich in diesen Text ein. Daniel 11. Am Anfang redet noch der Engel von Kapitel 10. Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr, bei ihm, das ist der andere Engel Michael, im ersten Jahr des Darius des Medas, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Also, dieser Engel von Kapitel 10 berichtet von der Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Engel Michael. Er berichtet hier, wie sie gemeinsam Gottes Auftrag erfüllt hätten, sodass diese wichtige Botschaft den Daniel jetzt auch wirklich erreichen kann. Das ist die Aussage dieses ersten Verses. Und dann geht's los. Vers 2. Und nun will ich dir, Daniel, kundtun, was gewiss geschehen soll. Und dann geht es los. Die Mächtigen der Welt ziehen einer nach dem anderen vor den Augen Daniels und auch vor unseren Augen vorüber. Und man könnte dieses Kapitel überschreiben mit den Worten, die Herrscher der Welt und der Herr der Welt. Wenn Sie eine Überschrift suchen, könnten Sie sagen, die Herrscher der Welt und der Herr der Welt. Und als Untertitel, Machtpoker aus göttlicher Perspektive. Machtpoker aus göttlicher Perspektive. Es beginnt mit den Persern, die ja erst vor kurzem an die Macht gekommen sind, als Daniel das schreibt. Zur Zeit Daniels ist noch Kyros im Amt. Und dann heißt es in Vers 2b, siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen vor ihm, ist gemeint. Und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. So, die drei persischen Könige, die Kyros folgen, sind Kambyses, Pseudo-Smerdes und Darius der Erste Hystaspes. Das sehen Sie auf diesem Zettel. Ich habe Ihnen jetzt extra diesen gelben Zettel dazugegeben. Und da können Sie jeweils sehen, von welchen Herrschern in welchem Vers die Rede ist. Ich habe gestern gedacht, kann man über so einen Vers, über so einen Text überhaupt predigen? Wird das deutlich werden? Da steckt so viel Information drin. Und mir ist es so wichtig, dass Sie sehen, in welchem Vers geht es um welche Politiker, um welche Protagonisten, zu welcher Zeit. Und deswegen nehmen Sie bitte diesen gelben Zettel dazu. Ich hoffe, Sie sind alle damit ausgestattet. Also, nach diesen drei persischen Königen, die auf Kyros folgen, kommt noch Xerxes der Erste. Xerxes der Erste, das ist Ahasveros aus dem Buch Esther. Da taucht er auch auf. Xerxes taucht auf unter dem Namen Ahasveros in dem Buch Esther, der ist das. Und von dem heißt es dann, und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Das geschieht zu einem Zeitpunkt, als Daniel schon längst gestorben ist. Und in der Tat wissen wir aus den Geschichtsbüchern, aus den anderen, dass Xerxes die griechischen Staaten ins Persische Reich eingliedern will, aber in der Seeschlacht von Salamis 480 scheitert. Und die nächsten persischen Könige werden schon gar nicht mehr genannt, weil sie weltgeschichtlich einfach zu unbedeutend geblieben sind. So, und dann mit Vers 3 macht die Prophetie einen Sprung zu dem nächsten großen Herrscher, und das ist Alexander der Große. Also Xerxes und Alexander sind so bedeutsam, deswegen habe ich die dick schwarz gedruckt. Alexander der Große, 336 bis 323. Und die Verse 3 und 4 beschreiben jetzt den Aufstieg und den Niedergang des mächtigen Alexanderreiches. Danach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen. Und was er will, wird er ausrichten. Aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden, nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte. Denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Und genauso ist es gekommen. Alexander konnte die Macht nicht weitergeben an seine selbst ausgewählten Leute, sondern es sind dann seine Generäle gekommen, die sogenannten Diadochen, und die haben die Macht unter sich aufgeteilt. Alexander hat kurz vor seinem Tod gewusst, dass er Nachwuchs bekommen würde, und sein kleiner Sohn, der dann geboren wurde und der später mal legitime Machtansprüche hätte haben können, der wurde ermordet, so dass er den anderen Mächtigen nicht ins Gehege kommen konnte. Aus diesen vier Diadochen gehen als stärkste hervor Ägypten und Syrien. Für Ägypten steht Ptolemäus und für Syrien Seleukos. Und ihr Machtkampf, der Machtkampf zwischen Ägypten und Syrien, zwischen den Königen des Südens und den Königen des Nordens, zwischen den Ptolemäern und den Seleuziden, der wird die nächsten Jahrhunderte bestimmen. Und es wird aus Israels Perspektive berichtet, ne? Ägypten von Israel aus im Süden, das ist der König des Südens. und Syrien von Israel aus im Norden. Das ist der König des Nordens. So muss man sich das vorstellen. Und genau so findet es sich dann auch hier in Vers 5 beschrieben. Und der König des Südens wird mächtig werden, aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch mächtiger werden und herrschen. Dessen Herrschaft wird groß sein. Also am Anfang hat Ägypten, hat der Süden die besseren Karten. Das ist Ptolemaios der Erste, 323 bis 286. Aber dann wird sich Seleukos der Erste, Nikator, unabhängig machen und die Herrschaft über Syrien erringen. Und er wird die Herrschaft der Seleuziden begründen. Und dann wird es einen ständigen Machtkampf geben zwischen Ägypten und Syrien. Und Sie finden die Namen alle hier vor sich, weil man sonst den Überblick verlieren würde. So, und Vers 6 beschreibt dann, dass zwischenzeitlich die Ptolemäer und die Seleuziden ihre Kräfte bündeln wollen, weil sie sagen, Menschenskinder, wenn wir uns zusammentun, sind wir stärker. Nach einigen Jahren aber werden sie sich, heißt es in Vers 6, miteinander befreunden. Und die Tochter des Königs des Südens wird kommen zum König des Nordens, um die Einigkeit zu festigen. Aber sie wird keinen Erfolg haben. Und auch ihr Nachkomme wird nicht bleiben, sondern sie wird preisgegeben werden samt denen, die sie gebracht haben und mit dem, der sie erzeugt hat und mit dem, der sie zur Frau genommen hat. Was ist das? Daniel schreibt es 536. Um 252 passiert genau, was hier beschrieben ist. Nämlich Ptolemaios II. Verheiratet seine Tochter Berenike aus politischen Machtgründen mit Antiochos II. So will man also diese Koalition zwischen Ägypten und Syrien festigen. Aber schon 6 Jahre später, nämlich 246, wird Antiochos II. Von seiner verständlicherweise erbosten früheren Frau Laodike ermordet. Sie ermordet aber nicht nur ihren früheren Gatten, sondern sie ermordet die Nebenbuhlerin Berenike gleich mit und auch das Kind, das dort geboren wurde, und macht stattdessen ihren Sohn Kalinikos, das ist Seleukos II., zum neuen syrischen König. Schauen Sie, es ist genauso gekommen. Ihr Nachkommen wird nicht bleiben, sie wird preisgegeben werden samt denen, die sie gebracht haben. Das ist ein harter Schlag gegen die Ägypter durch diese betrogene Ehefrau von Antiochos II., Laodike. Übrigens soll diese Laodike später dann auch die gleichnamige Stadt Laodicea begründet haben, die in den Sendschreiben wieder auftaucht. So, und dann schlagen die Ägypter zurück. Das Imperium schlägt zurück. In den Versen 7 bis 8 ist das beschrieben, nämlich der Bruder von Berenike, das ist Ptolemaios III., der rächt seine Schwester. Und so steht es auch hier, zu der Zeit wird einer aus ihrem Stamm, also aus Berenikes Stamm, emporkommen. Der wird gegen die Heeresmacht des Königs des Nordens ziehen und in seine Festung eindringen und wird an ihnen seine Macht erzeigen. Auch wird er ihre Götter samt den Bildern und den kostbaren Geräten aus Silber und Gold wegführen nach Ägypten, und er wird einige Jahre dann von dem König des Nordens ablassen. Und so ist geschehen. Ptolemaios III. Erobert die syrische Festung Seleukia. Er raubt einige Kunstschätze. Er kann trotzdem nicht verhindern, dass Seleukos II. Einen Teil seiner Herrschaft behauptet, Kleinasien, das nördliche Syrien. Und dann versucht Seleukos, wie wir wissen, sogar einen Gegenangriff gegen die Ägypter, nämlich im Jahr 242. Und das steht hier in Vers 9. Aber der wird eindringen in das Reich des Königs des Südens, also dieser König des Nordens, jedoch wird er dann wieder in sein Land zurückkehren. Genauso ist es passiert. Er hat keinen Erfolg mit diesem Gegenangriff, Seleukos II. Er kann sich zu diesem Zeitpunkt gegen Ägyptens Vorherrschaft noch nicht durchsetzen. Aber dann kommt die Wende. Und von dieser Wende berichtet Vers 10. Da geht es dann nämlich um die Söhne von diesem Seleukos II. Und da heißt es: Aber seine Söhne werden Krieg führen und große Heere zusammenbringen. Und der eine wird kommen und wie eine Flut heranbrausen und wiederum Krieg führen bis vor seine Festung. Und genauso ist es gekommen. Er hat Söhne, dieser Seleukos II., nämlich zunächst kommt Seleukos III. Von 226 bis 223 und dann vor allem Antiochos III. Von 223 bis 187. Und dieser Antiochos III. Wird auch Antiochos der Große genannt, weil er eine ganz prägende Figur auf der Bühne für viele Jahre sein wird. Deswegen habe ich das auch mit einem dicken schwarzen Strich markiert auf ihrer Liste. Da heißt es dann: Aber seine Söhne werden Krieg führen, große Heere zusammenbringen, aber der eine wird kommen und wie eine Flut heranbrausen. Und dieser eine ist, wie wir dann aus der Geschichte wissen, Antiochos III., ab 223. Und dann kommen die Verse 11 bis 20 und sie beschreiben dann vor allem die Regierungszeit von Antiochus dem Dritten, ein ständiger Machtkampf zwischen ihm, dem Syrer, und seinen ägyptischen Antipoden. Ich habe jetzt diesen Teil des Textes nicht mehr auf Ihrem Zettel, weil es nicht mehr draufgepasst hat. Ich will Ihnen das schnell zusammenfassen. Antiochus III. Wird dreimal die ägyptische Grenze überschreiten. Und dann wird es eine Entscheidungsschlacht von Raphia geben bei Gaza im Jahr 217. Und in dieser Entscheidungsschlacht, da wird Antiochus III. Von Ptolemaios IV. Geschlagen werden. So steht es hier auch in Vers 11. Dann wird der König des Südens ergrimmen und ausziehen und mit dem König des Nordens kämpfen. Der wird ein großes Heer zusammenbringen, aber das Heer wird in die Hand des anderen gegeben, nämlich des Ptolemäus. Die Syrer erleiden also wieder eine empfindliche Schlappe und sie geben trotzdem nicht auf. Und dann wird ab Vers 13 beschrieben, wie Antiochus III. Sein Heer wieder zu neuer Stärke führt, so ab 200 vor Christus, wie er erneut angreift. Und interessanterweise kommt dann auch erstmals Israel ins Blickfeld. Bei dieser Geschichtsdarstellung, Vers 14, und zur selben Zeit werden viele aufstehen gegen den König des Südens. Sie werden sich also gegen den Ägypter wehren. Auch werden sich Abtrünnige aus deinem Volk, Daniel, erheben und eine Weissagung erfüllen und werden fallen. Es wird also auch aus dem Volk Israel Widerstand geben, Aufrührer geben gegen die Ägypter, die zu dem Zeitpunkt dort die Oberhoheit haben. Und Antiochus III. Wird dann erfolgreich sein, wie Vers 15 beschreibt. Und wir wissen aus anderen Quellen, dass er die Ägypter an der Jordanquelle geschlagen hat, in der Nähe der Stadt, die wir dann zur Zeit Jesu als Caesarea Philippi kennen. Und seitdem, seit Vers 15 gewissermaßen, seit 198 vor Christus, ist Israel dann unter syrischer Vorherrschaft, und zwar bis 143 vor Christus. Und es ist interessant, wie das hier beschrieben wird, Vers 16, da heißt es, er wird auch in das herrliche Land kommen, dieser Antiochus III. Mit dem herrlichen Land ist natürlich Israel gemeint, und Verderben ist in seiner Hand. Und um seine strategische Position zu verbessern, verheiratet dieser Antiochus III. Dann seine Tochter Kleopatra. Und er verheiratet sie mit Ptolemaios V., so um 193 vor Christus. Er hat diese Methode öfter angewandt, dass er hatte mehrere Töchter, das war ein Vorteil für ihn, und konnte dadurch mehrere diplomatisch beabsichtigte Ehen zustande bringen. Und er hatte damit einen Hintergedanken. Er wollte, dass nämlich diese Kleopatra ihren Mann aushorcht und zugunsten von Antiochus III. Spioniert. Aber wie sie sich das für eine gute Ehefrau gebietet, hat sie das natürlich nicht gemacht. Sie hat zu ihrem Mann gehalten und so wurde diese diplomatische Finte für Antiochus III. Zu einem Fehlschlag. Und dann merkt er auch, dass allmählich die Luft für ihn dünner wird. Denn jetzt spürt Antiochus, wissen Sie, was er spürt? Er spürt Rom im Nacken. Langsam wächst sich das Römische Reich zu einer Machtposition aus. Und in Vers 18 steht dann zwar, dass er noch einiges erobern kann, danach wird er sich gegen die Inseln wenden, also die Mittelmeerinseln und griechische Küste, wird viele von ihnen gewinnen, aber ein Mächtiger wird ihn dann zwingen, mit Schmähen aufzuhören und wird ihm seine Schmähungen heimzahlen. Wer wird dieser Mächtige sein, von dem Vers 18 redet? Das wird ein Römer sein. Denn die Römer fühlen sich in ihren Ansprüchen dort im Mittelmeerraum jetzt gefährdet durch Antiochus III. Und wir wissen sogar, wie der hieß, dieser Mächtige aus Vers 18. Das war Lucius Scipio um 190. Er schlägt Antiochus III. In der Schlacht bei Magnesia. Und nachdem dieser Lucius Scipio Antiochus geschlagen hat, setzt Rom einen ganz harten Friedensvertrag durch gegen die Syrer, den sogenannten Frieden von Apamea. Und bürdet Antiochus III. Ganz harte Tributzahlungen auf. Er muss also schwerste Reparationen bezahlen. Und so findet der einst so mächtige Antiochus III. Dann ein trauriges Ende. Ein Kriegsverlierer, überschuldet mit irrsinnigen Reparationsforderungen der Römer. Und wie löst er das Problem? Wir wissen das. Er plündert die befestigten Städte und die wohlhabenden Tempel seines eigenen Landes. Er macht sich dann gewissermaßen über das Gut des eigenen Landes her. Er versucht zum Beispiel mal in einer Nacht einen persischen Tempel in Elam zu plündern und wird dabei dann umgebracht, 187 vor Christus. Und wie sagt es Daniel in Vers 19 voraus? Danach wird er sich wenden gegen die Festungen seines eigenen Landes. Genauso ist es geschehen. Er wird straucheln und fallen, dass man ihn nirgends finden wird. Dass man ihn nirgends finden wird, das heißt, er wird spurlos von der Bühne der Weltgeschichte verschwinden. So schreibt es Daniel 535 vor Christus und so geschieht es 187 vor Christus. Das ist die Geschichte von Antiochos III., dem Großen. Und dann kommt der letzte große Protagonist, von dem Daniel 11 berichtet, Gott hat uns das alles gegeben, Gott hat uns diese Verse aufschreiben lassen und deswegen können wir nicht einfach sagen, naja, wir gehen da mal jetzt etwas großzügig drüber hinweg, das müssen wir nicht auslegen. Wir müssen es auslegen, weil Gott wollte, dass wir es hier haben, diesen Text. Und dann schauen wir, wie geht's dann weiter. Nach Antiochos dem Dritten kommt zunächst Vers 20, Seleukos der Vierte an die Macht. Der denkt sich jetzt auch was aus, wie er mit diesen römischen Finanzforderungen fertig werden will. Da heißt es dann, und an seiner Stadt wird einer emporkommen, der wird einen Kämmerer das herrliche Land durchziehen lassen, also Israel, um Abgaben einzutreiben. Doch nach einigen Jahren wird er, also dieser Seleukos, umgebracht werden, aber weder öffentlich noch im Kampf. Und genauso ist es geschehen. Der Seleukos der Vierte wurde vergiftet. Also er will nun diese römischen Finanzforderungen dadurch erfüllen, dass er hohe Steuern den Juden auflegt. Auferlegt. So wird es hier gesagt. Der wird einen Kämmerer das Land durchziehen lassen. Und wir wissen aus den Geschichtsbüchern, wie dieser Kämmerer hieß. Das war der Minister Heliodor, den er dann nach Jerusalem schickt, um die Staatskasse zu füllen. Das können Sie alles nachlesen im zweiten Buch der Makkabäer im dritten Kapitel. Und gerade dieser Minister, dieser Heliodor, lässt dann später seinen eigenen König, Seleukos den Vierten, hinterrücks vergiften. Und so endet er, genauso wie Vers 20 das hier andeutet. Halten wir also mal dieses Zwischenergebnis fest. Die Prophetie von Alexander und seinen Diadochen umspannt schon bis hier die Jahre 323 bis 175, also ca. 150 Jahre. Die Weissagung erfolgte um 530 vor Christus und Sie sehen an diesem Text, hier ist vieles nur angedeutet, es sind keine Namen genannt. Die Geschichte wird in Auswahl dargestellt, aber die Konturen sind doch ausgesprochen präzise. Und wir können im Nachgang Vers für Vers die einzelnen Personen identifizieren, die hier gemeint waren. Unvorstellbar. Und das gilt dann schließlich auch für die letzte Epoche jetzt, die hier ab Vers 21 beschrieben wird. Jetzt tritt nämlich dieser grausame Antiochos der Vierte auf die Bühne der Weltgeschichte. Nach der Ermordung von Seleukos dem Vierten entsteht nämlich bei den Syrern ein Machtvakuum. Und der Sohn von Seleukos dem Vierten, nämlich Demetrius der Erste, wird von Rom als Geisel genommen. Und der gerissene Antiochos der Vierte nutzt dieses Machtvakuum aus und wirft sich selbst auf zum Nachfolger seines Bruders. Und dann steht hier in Vers 21, dann wird an seiner Stadt, also anstelle von Seleukos dem Vierten, emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. So war es. Antiochos war nicht vorgesehen, Antiochos der Vierte. Der wird unerwartet kommen und er wird sich durch Ränke die Herrschaft sichern. Und dieser Begriff Ränke ist ganz auffällig. Der bedeutet von der hebräischen Wurzel so viel wie aalglatt. Und das war Antiochos offensichtlich. Er war wirklich aalglatt. Er hat sich immer so durchgewunden. Er hat die Leute mit Schmeicheleien eingefangen. Er hat versucht, sie auf seine Seite zu ziehen. Und er hat ein großes Ziel. Antiochos IV. Will ein orientalisches Großreich schaffen. Er will vor allem die griechische Kultur, den Hellenismus ganz massiv, auch religiös, ausbreiten. Und er leidet nicht gerade an schwachem Selbstbewusstsein. Er lässt sich selbst auf Münzen als Theos Epiphanes. Also Antiochos Epiphanes Theos als offenbarer Gott bezeichnen. Das ist schon eine Vorschattung gewissermaßen des Antichristen, der das in der Endzeit ja dann auch tun wird. Und viele im Volk haben ihm einen Spitznamen gegeben. Sie haben ihn statt Antiochos Epiphanes Antiochos Epimanes genannt. Das heißt so viel wie Antiochos der Verrückte. Und das war er in gewisser Weise auch. Die Verse 22 bis 24 beschreiben dann seine anfängliche Regierungszeit, die von viel Erfolg geprägt ist, Vers 22, und heranflutende Heere werden vor ihm hinweggeschwemmt und vernichtet werden, dazu auch der Fürst des Bundes. Wer ist der Fürst des Bundes? Das ist der damalige hohe Priester der Juden. Und so ist es geschehen. Der hohe Priester damals war Onias der Dritte. Und dieser Onias der Dritte wird von Antiochos 175 zunächst abgesetzt. Er muss ins Exil und wird dort im Exil ermordet. Und stattdessen kommt sein Bruder Jason, an dieses Amt ran. Er kauft sich das für 540 Silbertalente und er wird zunächst mal sehr angepasst, liebedienerisch dem Antiochus um den Bart gegangen sein und gesagt haben, ich werde deine Politik mittragen. Aber auch diesen Jason wird Antiochus dann 4 Jahre später ersetzen durch Menelaos, der wahrscheinlich schon hinter der Ermordung des Onias steckte. Und in dieser Zeit, als Antiochus IV. So brutal in die Priesterfolge des jüdischen Volkes eingreift, da kommt es zu einer tiefen Spaltung in der Priesterschaft. Einige kollaborieren und sagen, jawohl, wir müssen uns irgendwie mit der Macht arrangieren, da holen wir das meiste für unser Volk heraus. Aus dieser Gruppierung erwachsen später die Sadduzäer zur Zeit Jesu. Einige machen auf Opposition. Die sagen, nein, wir müssen dem Wort Gottes, dem Gesetz Gottes treu bleiben. Wir müssen dagegen halten. Wir müssen hier die Stellung halten am Tempel und dürfen ihm nicht das Feld räumen. Daraus entwickeln sich in der Zeit Jesu die Pharisäer. Also die Sadduzäer kooperieren, die Pharisäer opponieren. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sagt, wenn der Tempel erstmal so in Verruf gekommen ist und das geistliche Leben hier so zerstört ist, können wir nicht länger hier bleiben. Und das sind die Essener. Die ziehen sich zurück nach Ägypten und nach Qumran. Und das wären dann die Leute, die in dieser Siedlung von Qumran leben. Also diese Aufspaltung der Priesterschaft vollzieht sich in dieser Zeit um 170 rum unter Antiochos IV. So, und dann richtet Vers 23 den Blick nochmal nach Ägypten, denn da will er ja hin, das will er ja erobern. Und so geht Antiochos IV. Zunächst ein taktisches Bündnis mit Ptolemäus VI. Ein und verbündet sich mit Ptolemäus VI. Gegen dessen Rivalen Ptolemäus VII. Also er schmiedet so seine Ränke. Das ist Politik auf höchster Ebene. Und es gelingt ihm zunächst, die Stadt Memphis zu erobern. Und so rückt er immer weiter im Verbund mit Ptolemäus VI. Nach Ägypten rein, bis kurz vor Alexandria. Aber dieses taktische Bündnis Antiochus und Ptolemäus VI. Wird nicht lange halten. Sie werden nicht lange loyal bleiben. Und das steht in Vers 27. Da heißt es, und beide Könige werden darauf bedacht sein, wie sie einander schaden können. Und sie werden an einem Tisch verlogen miteinander reden. Das könnte man auch über manche politische Konferenz heutzutage schreiben. Sie werden an einem Tisch verlogen miteinander reden. Sie werden darauf bedacht sein, einander zu schaden. Es wird ihnen aber nicht gelingen, denn das Ende ist noch auf eine andere Zeit bestimmt. Das heißt, Gott wird ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Sie werden nicht ihre eigenmächtigen Pläne verwirklichen können. Weder Antiochus IV. Noch Ptolemäus VI. Und später verbündet sich Ptolemäus VI. Dann doch mit seinem Bruder Ptolemäus VII. Und sie schlagen gemeinsam den Antiochus zurück. Zunächst aber kann Antiochus noch einige Erfolge in Ägypten erringen. Sein Plan scheint aufzugehen. Vers 28. Er sammelt Erfolge ein und danach wird er wieder heimziehen von Ägypten nach Syrien mit großer Beute und dabei seinen Sinn richten, ja, gegen den Heiligen Bund, wieder gegen Israel. Auf dem Rückweg von Ägypten nach Syrien wird er konfrontiert mit der Situation in Israel. Und wir wissen aus anderen Darstellungen, dass er in diesen Tagen auf einen jüdischen Aufstand trifft, als er zurückreist von Ägypten nach Syrien. Und er wird diesen Aufstand ganz brutal niederknüppeln. In jenen Wochen richtet Antiochus ein richtiges Massaker an. Das steckt hinter dieser Formulierung, er wird seinen Sinn richten gegen den Heiligen Bund. Wahrscheinlich hat er 80.000 Juden ermordet damals. Viele andere versklavt, als Kriegsgefangene mitgenommen. Er hat den Tempel geplündert, die Schaubrottische entwendet, den goldenen Leuchter, das Gold von der Tempelvorseite abgekratzt, wo immer es ging, um sich zu bereichern an dem jüdischen Besitz. Und dann wird er einen erneuten Angriff auf Ägypten starten. Vers 29 berichtet davon. Inzwischen haben sich aber Ptolemäus VI. Und VII. Verbündet. Und wir befinden uns im Jahr 168 vor Christus. Diesmal wird er keinen Erfolg haben. So steht's auch in Vers 29. Nach einer bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen, aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim ersten Mal. Was kommt ihm jetzt dazwischen? Das steht in Vers 30. Denn es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen, so dass er verzagen wird und umkehren muss. Was ist Kittim? Kittim, das ist ein Ausdruck für Zypern. Und Kittim, das wurde dann im 2. Jahrhundert auch ein Begriff für die Römer. Also in den Qumran-Texten wird Kittim als Ausdruck für die Römer benutzt. Das heißt, jetzt kommt eine Macht aus Westen mit Schiffen und zieht gegen ihn zu Felde. Und so ist es in der Tat damals gewesen. Im Jahr 168 vor Christus, die Römer kamen den Ägyptern zu Hilfe, weil sie nicht wollten, dass Antiochos IV. Die syrische Macht zu weit ausbaut. Und das alles beschreibt Daniel im Jahr 535 vor Christus. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Und am Anfang kann Antiochos noch einige Erfolge dort verbuchen, in Memphis, aber schließlich scheitert er vor Alexandria. Und dann konfrontieren ihn die römischen Gesandten. Sie fordern ihn zum Rückzug auf. Sie sagen, es reicht. Unsere Position ist stark genug. Wir müssen uns vor dir nicht verstecken. Antiochos, dein Machtspiel ist aus. Zieh dich zurück. Und Antiochos bittet um Bedenkzeit. Und da macht der römische Gesandte Popilius Laenas etwas ganz Interessantes. Das könnte man sich für andere Situationen auch merken. Sie stehen dort im Freien, wahrscheinlich auf sandigem Boden. Und als Antiochos sagt, ich brauche Bedenkzeit, dann nimmt Popilius Laenas wahrscheinlich einen Stock oder einen Stein und zieht im Sand einen Kreis um Antiochos herum und sagt ihm, hier entscheide dich. Bevor du diesen Kreis verlässt, wirst du deine Entscheidung getroffen haben. Das zeigt die Machtverhältnisse in der Situation. Und Antiochos IV. Muss zähneknirschend einräumen, dass er den Römern nicht mehr widerstehen kann. Er tritt widerstrebend den Rückzug an. Bei Daniel heißt es in Vers 30, so dass er verzagen wird. Ja, er wird verzagen, genauso ist es gekommen. Aber an wem lässt er seinen Hass und seinen Zorn und seinen Groll aus? An den Juden. Auf dem Rückweg nach Syrien wird er wieder natürlich an Israel vorbeikommen, Israel durchziehen und er wird wieder sein Mütchen an ihnen kühlen. Sehen Sie, wie es hier im zweiten Teil von Vers 30 steht. Dann wird er gegen den Heiligen Bund ergrimmen und danach handeln. Und er wird sich mit denen zuwenden, das heißt, er wird mit denen kollaborieren, die den Heiligen Bund verlassen. Das waren die Verräter der Juden. Das waren viele Leute, die dann später zur Sadduzäer-Partei sich ausgeweitet haben. Und was passiert dann in Israel? Vers 31. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Und genau so ist es gekommen. Zunächst kam der Steuereintreiber Apollonius und überfällt Jerusalem an einem Sabbat. Er plündert die Stadt, er legt Brände, er mordet, er brandschatzt, er reißt die Stadtmauern nieder. Und dann befestigt er auf dem Davidsberg eine Art griechische Burg, die sogenannte Akra. Das ist, er wird kommen und Heiligtum und Burg entweihen. Er wird eine heidnische Burg daraus machen. Er wird dort viele Gefangene nehmen. Und dann lässt Antiochos ein Edikt veröffentlichen, in dem er fordert, dass, Zitat, alle zu einem Volk werden sollen. Also von wegen, die jüdische Identität soll nicht erhalten bleiben. Es kommt die große Einheit. Alle Diktatoren haben den Hang dieses totalitären Zugriffs. Es muss alles vereinheitlicht werden. Es muss alles unter ein Dach gebracht werden. Hier unter das von Antiochos IV. Nachdem er schon in Ägypten gescheitert ist, will er jetzt wenigstens Israel unter seine Knute bringen. Er verbietet das tägliche Opfer. Er hebt die Feste auf und den Sabbat. Er verbietet die Beschneidung. Der Besitz der Heiligen Schriften wird mit dem Tode bedroht. Es wird das heidnische Bacchusfest eingeführt zu Ehren des Weingottes. Und dann kommt der tragische Höhepunkt am 15. Dezember im Monat Kislev im Jahr 167. An diesem 15. Dezember, wie wir aus anderen Quellen wissen, wird der Tempel, der israelische Tempel, dem Götzen Zeus Olympios geweiht. Und dazu bringt man eine Platte, eine befestigte Platte auf dem Brandopferaltar ein und dort wird ein Schwein geopfert. Das Schlimmste, was man sich als Jude vorstellen kann, gegen die eindeutigen Bestimmungen aus 3. Mose 11. Es wird ein Schwein geopfert auf diesem leicht veränderten Altar. Es wird ein Zeusbild aufgerichtet. Und manche Quellen deuten an, dass dieses Zeusbild möglicherweise Züge des Antiochos trug. So wie dann in der Endzeit der Antichrist sich selbst verehren lassen wird, mitten im Tempel. Und nun, als das passiert, 168 und 67 vor Christus. Da kommt es im jüdischen Volk zu einer Scheidung. Vers 32. Er wird die einen, die den Bund übertreten, zum Abfall bringen. Aber dann heißt es, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Das heißt, es gibt auch in jener Situation solche Leute in Israel, die ihren Gott kennen. Die Bibel sagt, dass es immer einen heiligen Rest gab, zu allen Zeiten. Dass es immer Juden gab, die dem Gott Israels und seinem Wort treu waren. Und die gab es auch in dieser Situation. Sie kennen ihren Gott, weil sie seine heilige Schrift kennen. Und sie handeln entsprechend ihrer Erkenntnis. Und sie beschränken sich nicht nur darauf, für sich selber alles geordnet zu haben, sondern sie versuchen, andere zu gewinnen. Vers 33, da heißt es dann, und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Also die Verständigen, wenn man den Begriff erklären will, das sind die Frommen, die im Gesetz geschult sind. Das sind die Verständigen, so werden wir verständig. Und das zeigt, wie unverzichtbar bibeltreue Theologie ist. Die Verständigen, die dann andere lehren können, das sind die, die im Gesetz Gottes geschult sind. Das ist lebenswichtig, wenn wir verstehen wollen, wenn wir gegen die Verführung gewappnet sein wollen. Und deswegen muss das auch im Zentrum unserer ganzen Gemeindearbeit stehen. Was vermitteln wir in der Gemeinde? Worauf legen wir das Schwergewicht bei unserer Arbeit? Was legen wir schon unseren Kindern und den Jugendlichen ans Herz und ins Herz? Es ist die Wahrheit, die ewige Wahrheit des unvergänglichen Gottes, die er uns gibt in seinem Wort. Und nur diese Wahrheit macht stark. Und nur diese Wahrheit macht standfest. Und nur diese Wahrheit lässt uns in einer innigen Verbindung mit unserem Herrn und Gott leben. Das sind die Treuen, das sind die Gegner der heidnischen Bewegung. Das sind die, die durch die Kenntnis des Wortes Gottes gegen Verführung und Verfolgung gewappnet sind, die Lehrer und Leiter selber werden können und die anderen helfen und die dann aber auch riskieren und in Kauf nehmen, dass sie für diesen Dienst schließlich doch verfolgt werden. Sehen Sie, so steht es am Ende von Vers 33. Sie werden vielen zur Einsicht verhelfen, darüber werden sie verfolgt werden, mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub. Und dann kommt dieser Zusatz, eine Zeit lang. Das heißt, der Böse wird nicht das letzte Wort behalten. Dieser Begriff eine Zeit lang, der zieht sich durch das ganze Danielbuch so wunderbar hindurch. Dass Gott immer wieder deutlich macht, wenn er die Realität des Bösen beschreibt und wenn er sagt, jawohl, ihr müsst euch als Christen auch darauf einstellen, als Leute, die dem lebendigen Gott folgen, müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr möglicherweise verfolgt werdet, dass ihr Preise zu zahlen haben werdet für euren Glauben, für eure Treue zum Herrn, für euren Gehorsam. Aber, dann kommt immer die Einschränkung, eine Zeit lang. Der Böse hat nicht das letzte Wort. Und keiner, der dem lebendigen Gott vertraut, wird am Ende das Nachsehen haben. Keiner. Der Böse kann und darf nur eine Zeit lang seine Muskeln spielen lassen. Und dann geht es noch einmal zurück in die Geschichte. Und während sie verfolgt werden, heißt es in Vers 34, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Das ist interessant, dieser Begriff. Was ist damit gemeint? Eine kleine Hilfe, das heißt gut, es war eine gewisse Erleichterung, aber es war nicht die entscheidende Wende, es war nicht die durchgreifende Hilfe. Wissen Sie, was sich hinter dieser kleinen Hilfe wahrscheinlich verbirgt? In jener geschichtlichen Stunde, als das alles passiert durch Antiochus IV., wissen Sie, wer da eingreift? Die Makkabäer. Da kommt es zum Hasmonäer oder zum Makkabäer-Aufstand. Mattathias, eine unbedeutende Priesterfamilie aus der Provinz, kann das einfach nicht mehr mit ansehen. Und sie macht mobil, sie widersteht Antiochus auch mit Waffengewalt und sie sorgt dafür, dass seine Kreise dort gestört werden und dass der Tempel neu geweiht wird. Und am Ende werden sie ihn sogar ganz herausgedrängt haben. Das wird einige Jahre dauern. Eine kleine Hilfe lässt Gott erwachsen durch die Makkabäer, aber es ist eben nur eine kleine Hilfe, denn wenn wir in die Quellen schauen, dann sehen wir, dass auch die Makkabäer theologisch manches Fragwürdige getan haben. Sie haben viele Kompromisse gemacht, sie haben dann später das geistliche und das politische Anliegen miteinander vermixt, sie haben dann dafür gesorgt, ja, dass der hohe Priester auch zugleich der oberste Machthaber war und sie haben einen aus ihren Reihen zum hohen Priester gemacht, obwohl nach biblischer Vorgabe das einer aus der Aaronslinie hätte sein müssen und sie haben dann ja leider auch Pharisäer gekreuzigt unter Alexander Janäus, dem Hasmonäer, um 103 bis 80 etwa vor Christus haben sie aus kirchenpolitischen Gründen die Pharisäer teilweise ermordet und gekreuzigt. Das steht leider auch auf der Liste der Makkabäer. Und trotzdem, in dieser Situation kann Gott sie als eine kleine Hilfe gebrauchen. Nicht als die endgültige Lösung, aber als kleine Hilfe. Immerhin gelingt es ihnen schließlich 143 vor Christus, die Antiochus Leute aus dem Land zu werfen. Israel erreicht für einige Jahrzehnte eine gewisse politische Unabhängigkeit. Aber viele werden nur oberflächlich mitmachen. Als sich das Blatt nämlich wendet, als die Hasmonäer, als die Makkabäer plötzlich durchschlagenden Erfolg haben, da heißt es dann hier, und so war es auch, viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Vers 34 am Ende. Viele haben einfach nur so mitgemacht. Und dann kommt eben noch einmal Verfolgung, in der sich die Spreu vom Weizen trennt und einige von den Verständigen werden fallen in dieser Verfolgung, sie werden also ermordet werden, damit viele bewährt, rein und lauter werden. Und da heißt es hier wörtlich bis zur Zeit des Endes. Denn es geht ja um eine befristete Zeit, denn es geht ja um eine bestimmte Zeit. Man könnte auch übersetzen, denn noch läuft es weiter auf eine bestimmte Zeit. Also einige sterben als Märtyrer auch in dieser Zeit. Und dann endet dieser Abschnitt, Vers 35, mit zwei seltsamen Begriffen. Und die machen deutlich, dass mit dem Sieg über Antiochus den Vierten das Problem noch nicht endgültig gelöst wird. Es sind zwei Begriffe, die weit über die Makkabäerzeit hinausreichen und auf die Endzeit hinweisen. Die Zeit des Endes und die befristete bzw. bestimmte Zeit. Es läuft weiter auf eine bestimmte Zeit. Natürlich, es wird immer jene Gläubigen geben, die ihren Gott kennen. Es wird immer, auch in den nächsten Jahren und Jahrhunderten, wo die Leute Gottes bekämpft und angefeindet werden, diese Gläubigen geben, die ihren Gott kennen, die sich ermannen, wie es hier heißt, die anderen auch helfen zum Durchblick und die ihre Verantwortung in dieser Zeit wahrnehmen. Und dann ab Vers 36, und das werden wir nächsten Sonntag sehen, wird die Perspektive dann noch größer. Dann kommt plötzlich die Zeit des Antichristen in den Fokus. Dann wird Daniel etwas vorhersagen über das Ende der Geschichte. Und dann wird sich zeigen, ab Vers 36 bis Vers 45, dass dieser Antiochus der Vierte, dieser grausame, selbstverliebte, anmaßende, machtgierige Herrscher, dass das eine Art Vorschattung, eine Art Typus, eine Art Vorbild für den Antichristen sein wird. Und jetzt kehren wir am Ende zu unserer Ausgangsfrage zurück. Wir fragten, warum nur hat der Teufel in Daniel 10 durch seinen Boten alles daran gesetzt, um zu verhindern, dass Daniel diese Hinweise erhält? Das war unsere Frage. Was ist das Besondere an diesen Versen? Dass Gottes Engel sie dem Daniel und uns bringen wollte und dass die Mächte der Finsternis dies auf alle Fälle verhindern wollten. Die Antwort, denke ich, ist folgende. Dieser Bibeltext beweist, wie souverän Gott die Geschichte regiert. Dieser Bibeltext beweist, wie absolut souverän Gott die Welt regiert. Das ist ja unser Thema, die Herren der Welt und der Herr der Welt. Was für ein Unterschied. Machtpoker aus göttlicher Perspektive. All dieser Machtpoker letztlich nur ein Narrentanz, in dem sie alle früher oder später scheitern. Was ist das für ein Unterschied zwischen den Herren der Welt und dem Herrn der Welt? Natürlich, das mindert, Gottes Souveränität mindert nicht die Verantwortlichkeit der handelnden Personen. Innerhalb ihres Rahmens können sie ja Gutes oder Böses tun. Und Alexander der Große war sicherlich in ethischer Hinsicht ein besserer Herrscher, als es Antiochus der Vierte etwa gewesen ist. Die Stalins und Hitlers und Idi Amins und wie sie alle heute heißen, die können sich nicht herausreden und sagen, naja, Gott ist der Herr der Geschichte, wir konnten eben nichts tun. Nein, in ihren Grenzen haben sie alle ihre Verantwortung wahrzunehmen und werden darauf auch von Gott behaftet. Aber zugleich ist dieses Dokument ein Schlag in die Magenkuhle des menschlichen Hochmuts. Ein Schlag in die Magenkuhle des menschlichen Hochmuts. Überlegen Sie mal, was haben sich diese Herrscher wohl alles auf ihre Macht eingebildet? Was haben sie in ihren Palästen gesessen, sich von ihrer Dienerschaft umgarnen lassen, ihre großen Strategien in die Luft gezeichnet? Was haben sie sich alles eingebildet? Sie hätten nur Daniel 11 lesen müssen. Der lebendige Gott hatte schon im 6. Jahrhundert vor Christus die Grenzen ihres Handelns genau definiert. Und definiert, das heißt eben auch begrenzt. Einer der ersten, die dies ahnten, war wer? War Alexander der Große. Als man ihm das Daniel-Buch zeigte, da wurde er sehr still. Und er soll mit großem Respekt daraufhin die jüdische Priesterschaft behandelt haben. Er ahnte wahrscheinlich etwas von dieser Macht des wahren Herrschers, die dahinter steht. Und selbst seine imponierende Geschichte beweist ja die Brüchigkeit weltlicher Macht. Schauen Sie sich mal, wie das große, herrliche Reich Alexanders des Großen in diesen Versen 3 und 4 zu stehen kommt. Es wird ein mächtiger König aufstehen, mit großer Macht herrschen und was er will, wird er ausrichten. Aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden, nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er es hatte, denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Das war das Ende des großen Alexander. Und wie betet Daniel schon in Kapitel 2, Vers 20 und 21? Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und Daniel 11 ist im Grunde genommen der Beweis für diesen Satz in Daniel 2, Vers 21. In genau dieser Linie liegt unser Bibeltext von heute Morgen. Daniel 11 ist eine Demütigung für unsere Eigenmächtigkeit. Daniel 11 ist eine Demütigung für unseren angemaßten Humanismus, wonach der Mensch das Maß aller Dinge sei und sich nun befreit habe, Kraft seines Verstandes aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit und was auch alles. Wie lächerlich ist das alles im Angesicht dieses Kapitels. Eine Demütigung unserer stolzen Mittelpunktstellung und eine Zeit, die das Anrecht des Schöpfers bekämpft wie unsere Zeit. Eine Zeit, die die Lehre vom schöpferischen Handeln Gottes als Gefahr für die Schulen und Gefahr für die Freiheit und Gefahr für die Ausbildung unserer Kinder bezeichnet, wie es jüngst im Europarat geschehen ist. Eine solche Zeit hat es so dringend nötig, diese Botschaft von Daniel 11 zu hören. Und für uns als Gemeinde Jesu Christi liegt darin ein unendlicher Trost, liebe Geschwister. Ein unendlicher Trost, weil wir wissen, es ist nicht bei der kleinen Hilfe von Vers 34 geblieben, sondern Gott, der alles in Händen hält, der hat uns seine große Hilfe geschickt. Das Volk, das im Finstern wandelt, schreibt Jesaja, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wandeln, im Lande der Todesschatten scheint es hell. Und dann wird berichtet, dass Gott seinen Sohn schickt in diese Welt. Und dass er uns rettet. Und darum gilt das dann auch für unsere geistlichen Kämpfe, die wir in diesen Jahren noch durchzustehen haben als Gemeinde Jesu Christi. Gilt, was in Vers 32 steht. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die werden sich ermannen und werden danach handeln. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht zu verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub. Eine Zeit lang. Eine Zeit lang, aber am Ende steht der Sieg unseres Herrn. Und darum können wir am Ende sagen, die Herren dieser Welt, wie es einmal berühmt formuliert wurde, die Herren dieser Welt kommen und gehen. Das ist Daniel 11, die Herren dieser Welt kommen und gehen. Der eine hat 40 Jahre, der andere 3 Jahre, aber unser Herr kommt. Er allein ist wirklich mächtig und niemand sonst. Und darum schließe ich für heute mit einem Machtverliebten, ja mit einem Machtgierigen, der dieses wohl am Ende seines Lebens noch gerade begriffen hat. Und das war Napoleon. Der Historiker Gottfried May hat das ganze Leben Napoleons unter diesem Gesichtspunkt der Macht durchbuchstabiert. Er hat seine Biografie unter den Titel gestellt, Die Versuchung der Macht. Und alle Kapitel in diesem Buch haben mit Macht zu tun. Der Zwang zur Macht, die Lust an der Macht, die Anbetung der Macht, aber auch die Selbstzerstörung durch Macht. Und er schreibt hier über Napoleon, Napoleon hat alle Kraft daran verschwendet, die verheißene Frucht totaler Machtfülle, die der Teufel verheißen hatte, zu erkämpfen. Er erlag der Versuchung der Macht und stand seither unter der Macht der Versuchung, die ihn schließlich zu hilfloser Ohnmacht sinken ließ. Und dann gibt es doch dieses bewegende Zeugnis aus den letzten Tagen Napoleons, worüber die Historiker immer streiten, ob es echt sei oder nicht, aber es gibt viele Aspekte, die deutlich machen, dass es doch wohl echt sein könnte. Eines dieser letzten großen Gespräche Napoleons mit seinem General Bertrand, der ihm auch dort in der Verbannung noch treu ergeben war. Und da bringt Napoleon noch einmal sein großes Lebensthema zur Sprache, die Frage der Macht. Und er sagt, ja, unser Leben schien einmal in aller Klarheit der Krone und des Throns. Und auch Iris Bertrand spiegelte jenen Glanz wie der Invalidendom, der von uns vergoldet ist, die Sonnenstrahlen widerspiegelt. Aber nun, was ist davon geblieben? Wir sind jetzt bloß noch geführt, General Bertrand. Und bald werde ich in meinem Grab ruhen. So ist das Schicksal großer Männer. So war es mit Cäsar und Alexander. Und auch ich bin vergessen und der Name eines Eroberers und Kaisers ist nur noch ein Schulthema. Unsere Heldentaten werden von Lehrern den Schülern als Aufgaben gegeben, die dann über uns zu Gericht sitzen, um Tadel und Lob auszusprechen. Und hört, ah, das ist geblieben, ne? Der große Napoleon. Und jetzt machen Schüler sich ihre Gedanken, ob das nun gut oder schlecht war, was er getan hat. Und hört, was bald mit mir sein wird. Ermordet von der englischen Regierung, sterbe ich vorzeitig. Und mein sterblicher Leib muss zur Erde zurückkehren, um Nahrung für die Würmer zu werden. Seht da, die nahe bevorstehende Bestimmung dessen, den die Welt den großen Napoleon nannte. Welch eine Kluft zwischen meinem tiefen Elend und der ewigen Herrschaft Christi, die verkündet, geliebt und geehrt wird und sich über den ganzen Erdkreis verbreitet. Das ist der Unterschied zwischen den vielen Herren, die alle letztlich an ihrer Machtlosigkeit scheitern, und dem einen großen Herrn, der unser Herr ist, der Herr der Geschichte ist und der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und verkündigt das Evangelium der ganzen Welt. Das wollen wir tun. Amen.